Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Streifendienst x Pottbolzer, das ist mal eine richtig schöne Sache. Willkommen bei Streifendienst 1902. Und heute steht neben mir der liebe Michael Höfgen von den Pottbolzern. Lieber Micha, du bist zum ersten Mal hier im Studio von Studio 47. Endlich hat's funktioniert, endlich klappt das mal. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal im Podcast war, ist schon ein bisschen her. Aber hey, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke. Hallo erstmal. Schön, dass ich wieder da bin. Lange her. Ich weiß nicht, haben wir über... Es war im Studio auf jeden Fall. Und dann haben wir über Michael Tönnies gesprochen, das mit Mike zusammen.
Das ist schon, das ist schon ganz...
Davor haben wir noch ein paar Taktiksachen gemacht. Aber erstes Mal hier, ich freue mich. Schönes Ding.
Ja, wunderbar. Ne? Also ich finde, für mich ist das nach wie vor immer noch irgendwie verrückt, in diesem Studio zu stehen und das so zu sehen. Ich finde es nach wie vor schön und immer gebührt natürlich auch der Dank an Studio 47, die das hier auch möglich machen. Micha, wir sind natürlich heute hier zusammengekommen, um zu feiern, dass das mal wieder möglich geworden ist oder möglich gemacht wurde dadurch, dass natürlich der liebe David heute nicht da ist. Erstmal liebe Grüße an dich, David. Der war nämlich gestern noch in London, hat einer seiner Lieblingsvereine die Daumen gedrückt, Tottenham. Die haben gestern gegen Leeds gespielt, haben, glaube ich, 1-1 gespielt am Ende. Tottenham spielt ja gegen den Abstieg. Ich finde es natürlich so eine Mannschaft. Aber David könnte ja jetzt stundenlang Ausführungen machen, was da alles schiefgegangen ist. Das hat man ja auch so ein bisschen mitgekriegt, 3-4 Trainerwechsel etc. Deswegen ist der liebe David heute nicht hier. Also ich freue mich natürlich, dass du hier bist. Aber natürlich finde ich schade, dass der David nicht dabei wäre. Das wäre nämlich auch zu dritt bestimmt eine richtig geile Runde geworden. Wir gehen natürlich gleich in die Materie rein. Wir schauen auf das Spiel am Freitag zurück gegen Aue, das natürlich nicht so ganz ausgegangen ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch noch alles drin. Dementsprechend versuchen wir natürlich auch im weiteren Verlauf der Folge so ein bisschen Bock darauf zu machen, auf den Samstag gegen Viktoria Köln, auf das alles entscheidende Spiel. Da schauen wir natürlich auch drauf. Aber vorab, bevor wir jetzt in die Materie Spieltag oder Spieltagsrückblick gehen, die Fußballerinnen des MSV Duisburg haben es jetzt auch komplett offiziell gemacht und sind in die Regionalliga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Hatten wir auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Auch nochmal liebe Grüße an Pira, der unter die letzte Folge geschrieben hatte. Ach so, ja, das wusste ich. Es wäre mir gar nicht so aufgefallen, dass der war ja bei jedem Spiel, muss man dazu sagen. Also Pira ist eigentlich, was Frauenfußball vom MSV angeht, absoluter Experte. Also, und ist da absolut drin. Aber er sagte, oh krass, dass die jetzt auf der Couch aufgestiegen sind, ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen. Bei der Aufstiegsfeier war er dann auf jeden Fall. Das könnt ihr euch auf jeden Fall bei YouTube geben. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Lieben Gruß an die Frauen und wie gesagt, nächste Saison und das ist ganz, ganz klar und da verbürge ich mich für, im Streifendienst wird dann auch natürlich auch mal wieder die Reise der MSV-Frauen durch die Regionalliga begleitet. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, Aufstieg direkt in der ersten Saison war am Ende eine ganz klare Sache, war erwartbar irgendwo auch, aber trotzdem großartig. Und was viele nicht wissen, es ist ja tatsächlich die dritte Liga. Ne? Also Regionalliga ist beim Frauenfußball tatsächlich die dritte Liga. Es gibt keine eingleisige dritte Liga. Dementsprechend nah wieder dran, da wo wir mal waren.
im Prinzip die dritte Liga dann also so Regionalliga, wie es vor der Reform war, wie der Reform war. Wie viele Regionalligen gab es da am Schluss, bevor die dritte Liga gab? Weißt du das noch?
Ach ne, vier vielleicht? Ja, keine Ahnung. Das müsstet ihr jetzt mal googeln. Schreibt es mal hier in die Kommentare.
Ja, genau. Die Frage ist ja auch, wie viele Regionalligen gibt und wie ist dann der Aufstieg? Das sind dann alles so Fragen, um die müsste ich mich dann mal kümmern, wenn es dann wirklich mal darum ging, ob der MSV es dann auch vielleicht dann irgendwann wieder schafft, mit den Frauen auch wieder in die Bundesliga, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Auf jeden Fall freuen wir uns natürlich. Und das nächste Spiel, drei Spiele stehen noch aus, ist am Sonntag um 14:30 zu Hause gegen die SG Karst. Vielleicht kann man ja auch mal vorbeigehen und Glückwunsch sagen.
Also, welcher Tag, welche Uhrzeit?
Das ist dann am nächsten Sonntag um 14:30.
Das heißt, wenn ihr da schon wieder wach seid.
Genau. Also so viel dazu auf jeden Fall. Wir dürfen aber auch natürlich nicht zu viel Zeit verlieren, müssen aber so viel Zeit einräumen, um einem würdigen Ex-Spieler des MSV zu huldigen, der seine Karriere beendet hat. Ist jetzt schon ein paar Tage zurück, aber hier im Streifendienst hat es auch keinen Anklang gefunden. Moritz Stoppelkamp hat seine Karriere beendet bei RWO. Lange auch für den MSV Duisburg gespielt, bei Viktoria Buchholz angefangen gegen den Ball zu treten, später dann beim MSV gewesen. Das Tor des Jahres oder was war das? Bei Paderborn geschossen unter anderem.
82 Meter, ne?
Also so viele tolle Tore, wenn man sich das anschaut. Ich glaube, er hat für uns zwischen 2017 und 2023, ich gucke hier gerade noch mal rein, in fast 200 Spielen 56 Tore geschossen allein. Ne? Also,
und da hast du die Assists noch nicht mit dabei. Ne?
Da hast du die ganzen Assists überhaupt nicht mit dabei. Aber Moritz, vielen Dank für die tolle Zeit. Wir hatten damals noch mal die Möglichkeit, mit dem Streifendienst mit ihm zu sprechen. Da haben wir ihn bei RWO besucht. Da hat er auch noch mal ein bisschen über die Vergangenheit. Ich habe so ein bisschen gekramt. Da hat er auch so ein bisschen über die Ziegner- und Heskamp-Ära noch mal gesprochen. Er hätte sich ja, glaube ich, gewünscht, beim MSV zu bleiben.
Das war ja auch alles angerichtet, ne? Ja, es gab, glaube ich, sogar einen Vertrag für die Zeit danach.
Und das ist dann alles durch, ja, wenn man es so runterbrechen will, so ein bisschen durch Heskamp und Ziegner, durch die Entscheidung, dann, ja, irgendwie nicht zustande gekommen. Und dann ist er mehr oder weniger, polemisch gesagt, vom Hof gejagt worden. So fühlte es sich auch für ihn, glaube ich, so ein Stück weit an.
Am Ende hat er, glaube ich, alles dafür getan, dass er mit dem Fußball nicht leben muss, wenn er fertig ist mit dem Kicken. Und es schließt sich für ihn ja auch ein kleiner Kreis. Ne? Erster Profivertrag, glaube ich, bei Oberhausen. Und jetzt der letzte Auftritt bei Oberhausen ist, glaube ich, auch eine schöne Reise dann am Ende.
Ich glaube, das war dann am Schluss auch der Plan. Ich glaube, dass Moritz so jemand ist, der tatsächlich ja sehr heimatverbunden ist und dann auch so diesen Full-Circle-Moment gesucht hat. Den hätte er gerne beim MSV vielleicht gehabt.
Wer will das nicht?
Genau, und jetzt hat er ihn halt dann bei RWO gehabt. Ja. Und ich finde, da ist er auch noch nah an der Heimat und ich finde das Umfeld von RWO auch nicht unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich aber auch schon häufiger mal gesagt. Also da gibt's ganz andere hier um die Ecke, wo ich sage, da lasse ich kein gutes Haar dran.
Wollen wir da mal tiefer reingehen?
Da jetzt nicht, aber ich möchte natürlich sofort mit dir ins Spiel gegen Aue gehen. 0:0 vor über 10.300 Zuschauern. Da hatten auch sehr viele, fast 2.000 Duisburger Anteil dran. Bist du da gewesen?
Arbeiten.
Kenne ich. Ich musste auch arbeiten. Für mich
wäre das eine Katastrophe. Ich muss das an der Stelle mal sagen, eine ganz großartige Katastrophe. Ich habe das ganz oft freitags. So, diese Freitagsspiele sind einfach mein Kryptonit, ne? Und dann sitze ich im Büro und jede freie Minute wird der Laptop aufgeklappt und dann drücke ich mal, warte mal, wenn ich jetzt da rein muss, dann muss ich da auf Pause drücken, damit ich dann Real Life, damit ich aber mein Handy dann, Katastrophe. Und ich habe so ein Gefühl, so ein schlechtes jedes Mal, weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir gewonnen haben, wenn ich freitags auf der Arbeit war.
Oh, also direkt sogar ein abergläubisches Omen, das dahinter steckt. Ja, ich mag die Freitagsspiele insofern nicht, als dass, wenn man Lust hat, irgendwo mitzukommen oder noch das Zünglein an der Waage als Fan zu sein, dass man dann halt, dass das eigentlich unweigerlich mit der Arbeit irgendwie...
Ja, wenn du ein Heimspiel hast und einen normalen Job hast, dann ist Freitagabend ja geil.
Da scheiden sich auch total die Geister. Also da gibt's auch
Findest
super
viele... Findest du nicht
viele,
so...
Ja, da gibt's halt, guck mal, die Leute, die aus Wesel kommen, die Leute, die von weiter weg kommen, die wirklich von außerhalb nochmal kommen oder auch vielleicht Leute, die aus Bocholt zum Beispiel kommen. Ne? Ist das nicht scheiße, wenn 19 Uhr Anstoß ist und du arbeitest bis 17:30, 18 Uhr?
Ja, okay. Wenn du so lange arbeitest Freitag, ich rede von normalen Leuten, also die, na, ich bin's ja nicht, so, ja, aber ja. Normale Leute, die, weiß ich nicht, 40-Stunden-Woche haben, ja. Die dann freitags um 15 Uhr Feierabend machen, gibt's ja zahlreich. Fahrt ihr mal um 14.30 Uhr über die Autobahn, dann wisst ihr, wie viele da Feierabend machen.
Ja, safe.
Ne, von den Leuten spreche ich. Und dann ist Freitagabend natürlich eine geile Sache, um das Wochenende einzuläuten mit einem Heimsieg. Ne?
Ja, Das finde ich schon, umso schlimmer ist es dann, wenn es the other way around
ja,
ist.
Ja, und vor allem dann 8,5 Stunden im Bus. Ich rede da nicht nur von den Fans. Boah. Ich rede auch von der Mannschaft, die dann nach so einem Spiel 8,5 Stunden im Bus sitzt.
Ich glaube, die sind aber sind die zurückgefahren?
Ja.
Ernsthaft? Komplett? Ja. Die sind ja hingeflogen, ne?
Ja.
Ach du grüne Neune, will ich sagen, um hier nicht die ganze Zeit zu schimpfen.
Das ist meine Info, die habe ich vorher irgendwo gehört. Aber
ach,
ja.
Ach, no way. Ich dachte, die haben denselben Weg zurückgenommen. Die sind tatsächlich mit diesem 0-0 im Gepäck, sind die dann 8 Stunden zurückgefahren. Boah. Aber das gilt natürlich auch für jeden Fan. Und ich möchte erstmal sagen, geil, Zebras. Geil, was ihr wieder möglich gemacht habt. Geil, dass ihr diesen Verein in ganz Deutschland scheinen lasst. Das ist, ey, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich Gänsehaut bekomme, wenn ich nur jetzt gerade dran denke. Weil dieser Verein scheint durch uns und durch euch. Und dadurch, dass an so einem Kackfreitag in Aue so viele Leute mitkommen und sich morgens schon auf die Busse setzen. Und so eine Busfahrt, ne, mit 10 Pinkelpausen bis ins Erzgebirge, ne, krass. Also das ist das Salz in der Suppe. Das ist das. Der MSV kann einen geilen Ball kicken, aber wenn der MSV nicht so einen super geilen Ball kickt, dann sind es trotzdem noch die Fans, die absolut mindestens zweitligawürdig sind.
Ja, das sind die Emotionen, die nur so ein Verein wie der MSV hat, oder gibt noch andere natürlich, ja, ne? So, aber das ist das, was den Fußball so geil macht. Ich hätte keinen Moment drüber nachgedacht. Daniel hat mich gefragt, ob ich mit Zebra FM, ob ich auch hinkommen möchte. Ich habe alles versucht hin und her zu drehen, aber es ging einfach nicht. Ich wäre morgens um 4 auf die Bahn. Keine Ahnung, ist mir ganz egal. Wenn ich frei gehabt hätte, wäre ich da gewesen. Und das macht diesen Verein so besonders. Und das wissen und das merken auch die Spieler, das merkt der Verein. Und deswegen ist diese Wucht, die wir haben, auch da. So, du bist eben nicht, keine Ahnung, wie in Wiesbaden, die dann auswärts in Aue, wenn sie den Aufstieg schaffen können, 200 da haben, als Beispiel. Ne? Wir sind mit 2000 Leuten in Aue. So.
Oder an einem Freitagabend.
Wir können über Cottbus sprechen und wir können über Wollitz sprechen, aber dass die dann da, weiß ich nicht, mit 4.000 bis 8.000 Leuten nach Regensburg fahren, sowas halt, ne?
Aber es ist nochmal ein Unterschied, Regensburg-Cottbus, oder? Ich bin da jetzt, muss man mal geografisch, ich glaube, klar, Cottbus ist jetzt nie so, also wenn du Cottbus-Fan bist und dritte Liga spielst,
hast du eigentlich immer weite Wege,
aber ist Regensburg dann nicht noch erträglicher, als wenn du nach Duisburg, nach Aachen oder nach, was weiß ich, muss? Also,
das stimmt.
Ne? Ja. Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, das ist ja dann immer so diese...
Du musst ja trotzdem erstmal mehrere tausend aufbringen, die dann da hinfahren, ne?
Das ist deswegen, ich habe letztens... Übrigens so ein ganz kleines bisschen Mist erzählt. Ich habe letztens meine Liebe für den Ostfußball hier kundgetan und habe dann erzählt, dass Jena als nächstes gegen Erfurt spielt. Jena spielt jetzt gegen Erfurt am kommenden Wochenende. Das möchte ich mal ganz kurz korrigieren. Ist wahrscheinlich hier niemandem aufgefallen und jeder denkt sich, scheißegal. Aber das ist ja auch für mich gerade der Ostfußball, den gucke ich mir ganz gerne mal an, weil da sind ja auch so viele Traditionsvereine in dieser vierten
Liga.
Ne, bitte?
Der schöne RWE ist da?
Ja, der schöne RWE.
Wenn du sagst, du magst Ostfußball?
Ja, also Erfurt ist, ich weiß nicht, ich halte so ein bisschen Jena jetzt gerade die Daumen, weil die sind jetzt noch im Zweikampf mit Lok Leipzig. Lok Leipzig hat jetzt, glaube ich, einen Punkt Vorsprung. Also wenn die gewinnen, ne, sind die durch. Und Jena muss jetzt halt noch gegen Erfurt ran. Das ist auch, glaube ich, ein Derby. Und deswegen spitzt sich das da gerade sehr zu. Was ich aber so geil finde, wenn man auf die Tabelle guckt, sind so wenige zweite Mannschaften da drin. Und das ist halt, und da sind so viele alte auch Ost-Traditionsvereine. Deswegen bin ich beim Osten sowieso so ein bisschen verliebt. Und deswegen möchte ich sagen, egal ob es Aue ist, ob Cottbus ist, ich mag die Cottbusser nicht. Ne? So, aber ich kann das absolut hoch anrechnen, was die mitbringen und welche Liebe dahinter steckt.
Da haben wir in der letzten Sendung kurz drüber gesprochen, dass Aue ja jetzt in diese Knallerliga runter muss, ne? Das ist nicht einfach.
Ich werde mir das auch nächstes Jahr so geben, ne? Also, das allein, wir werden hier zu lang, aber Chemie, die haben jetzt am Schluss sich nochmal gerettet mit 5 Siegen in Folge oder so. Die haben ja hier den Alfred-Kunze-Sportpark selber wieder aufgebaut, die Fans. Das ist alles so cool.
Also mehr als ein Softspot, den du da hast, ne?
Also, das ist der Ostfußball.
Soll ich dich aus dem Rabbit Hole mal wieder rausholen?
Irgendwann, ja, nein, aber allein, es ging damit los, als wir in der Regionalliga selber waren. Aber ich unsere Regionalliga mit den vielen Mannschaften so super unattraktiv finde. Und dann habe ich halt auch mal in die anderen Regionalligen geguckt. Damit fing das an. Und die Regionalliga West, kannst du mich fragen, was du willst? Ich glaube, Velbert steigt ab, keine Ahnung. Aber
ich glaube, Wuppertal, ja.
Ja, danke, dass du sagst. Genau, Wuppertal steigt ab, richtig. Das tut mir auch irgendwie in der Seele weh. Muss ich ganz ehrlich sagen, diese unsympathische Bande, die dahinter steckt.
Nee,
aber der WSV in der Oberliga, nee, das muss nicht sein. Auf gar keinen Fall. finde ich, also tat mir in der Seele weh, muss ich sagen. Also ich kenne ein paar Wuppertaler, die sagten, die sind selber MSV-Fans. Übrigens auch, glaube ich, der Kollege Mirko, Grüße an der Stelle, der sagte, also ganz ehrlich, WSV kann mir gestohlen bleiben. Aber es ist im Prinzip schon so, dass das für mich nicht in die fünfte Liga so ein Verein gehört. Anyways, aber Ostfußball, da könnte ich lange drüber reden. Da steckt so viel Emotion drin und da sind so viele kleine Traditionsvereine. Also so ein Verein wie Eilenburg nimmt Leute mit. Das musst du dir mal vorstellen. Egal. Wo waren wir?
Wir waren bei Aue und
genau, wir waren bei Reisen. Aue. Ah, ah. Puh, so. ganz kurz mal wild in den Wald gequatscht. Ach, Michael, komm, wir müssen, ich glaube, das ist auch unterbewusst so ein bisschen, ich will gar nicht so viel drüber reden, aber erstmal frei von der Leber weg. Du hast natürlich jetzt auch schon mehrere Stunden dir den Mund fusselig darüber geredet, jetzt musst du es nochmal hier tun. Was ist dein erster Take?
Zum Spiel in Aue. Wir haben in den letzten Wochen einen richtig, richtig guten Fußball gespielt. Lobinger hat es bei uns gesagt, Didi hat es, glaube ich, auch selber in der Pressekonferenz gesagt. Sie wurden so ein bisschen von alleine gelassen im Ballbesitz und durften vorne so ein bisschen machen, was sie wollen. So, das war so ein bisschen das, was in den letzten Wochen passiert ist. Deswegen sehr viele Rotationen vorne, was das Positionsspiel betrifft. Sehr, sehr viel One-Touch zwischen Krüger, Kota, Töpken, Feed. So, es hat immer gut funktioniert, weil sie einfach Bock hatten zu zocken und hinten defensiv gegen den Ball mit einer Dreier-Fünfer-Kette. So. Jetzt hast du gegen Aue in der letzten halben Stunde genau das verloren. Weil du irgendwo auf die Uhr geguckt hast und gesagt, okay, wir müssen dieses eine Tor machen. Und wir müssen jetzt. Und dann sind wir weg von diesem Spiel gegangen. Dann sind wir auf komplett lange Bälle gegangen. Dann sind wir auf planloses mit der Brechstange unbedingt dieses Tor erzwingen gegangen. Haben hinten ein bisschen zu viel aufgelöst in dem Zuge.
Waren zwei oder drei Chancen hinten raus, wo Braun retten musste, ne?
So, und dann hast du vorne die Dinger nicht mehr bekommen, die Chancen. Was haben wir in der letzten halben Stunde für Dinger bekommen noch? So, das war nicht wirklich viel. Als wir noch richtig Fußball gespielt haben gegen eine sehr defensive Auer Mannschaft mit zwei Ketten, haben wir die Chancen kreiert in der ersten Halbzeit. Als es noch freier war, als die Zeit noch mehr war, haben wir das kreiert. Wir haben zu viele Zweikämpfe im gesamten Spiel verloren. Du hast immer im Mittelfeld über das gesamte Spiel das Gefühl gehabt, im Zweifel geht der Zweikampf eher an Aue, geht eher der zweite Ball eher an Aue. Aber für mich der Schlüssel zum, ja, Misserfolg ist Quatsch, ne? Aber der Schlüssel zum nicht erfolgten Torerfolg war für mich so dieses, jetzt müssen wir unbedingt und damit dieses Krampfen. Dieses Krampfen in einem Ergebnisgedanken. Und dadurch war für mich das Spiel am Ende tot.
Ab der wievielten Minute?
Weil ja, so eine halbe Stunde, würde ich sagen.
Das beraubte uns dann ja auch so ein bisschen den Waffen, auf die wir uns sonst häufiger auch verlassen können. Ich finde, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Sonst lebt der MSV ja durchaus oder in dieser Saison auch durchaus davon, dass nochmal ein Lobinger reinkommt, dass nochmal ein Susek reinkommt, auch wenn die sich natürlich teilweise auch mal Schwächeperioden erlauben, dementsprechend vielleicht auch nicht mehr in der ersten Elf sind. Die wurden dann ja auch noch, es wurde ja quasi alles nach vorne geworfen, aber ich finde es, es stickte von vornherein alles durch diese Nervosität, die über allem schwebte. Ne? Also selbst die Leute, die reinkamen, dafür war das Spiel schon viel zu ungeordnet, dafür, dass dann so geordnete Bälle auf einen Susek nochmal gespielt werden können, dass so ein Susek nochmal Raum bekommt, noch ein bisschen Rasen vor sich hat. Diese Bälle wären gar nicht gekommen. Dass
Nossmann einen offenen Fuß kriegt.
Ganz genau. Ja. Kein offener Fuß mehr, kein offener Rasen mehr. Im Prinzip bin ich absolut der gleichen Meinung wie du. Die Hektik am Schluss, gerade schon im vorletzten Pass, die hat schon verhindert. Da hättest du Cristiano Ronaldo an der Grundlinie oder an der Abseitslinie lauern hättest lassen können. Der hätte den Ball auch nicht gekriegt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Jetzt sagen Leute, natürlich, der hätte sich den Ball wahrscheinlich alleine geschnappt. Aber nur rein von, wenn der vorletzte und letzte Pass nicht kommt, dann kann der schönste Stürmer nicht glänzen. Und auch die besten Offensivspieler, die du am Schluss reinwirfst, nicht das machen, wofür sie reingekommen sind. Und ich fand das schon ab der, ja, ich finde schon mehr, also schon ab der 55., ja, 60. Minute, halbe Stunde, 40 Minuten, das war ja eine relativ lange Nachspielzeit.
Du hast ja dann auch noch versucht, Dinge zu tun. Ich glaube schon, dass du erkannt hast von außen, dass das hier irgendwo eine verfahrene Situation wird in der zweiten Halbzeit. und hast dann von außen Spieler gebracht wie Susek, wie Noss, die das Ganze dann mit einem 1 gegen 1 oder mit einem Tempolauf mal auflösen könnten, so dass du nicht dieses strukturierte Spiel unbedingt brauchst, sondern Einzelsituationen von diesen Einzelkönnern, will ich sie mal nennen. Conor Noss hat immer irgendwas im Fuß. Conor Noss hat immer irgendeine Idee im Fuß. So, ein Susek hat immer einen Haken auf außen mit einem Abschluss, hat er auch gehabt, ne, wo er nach innen zieht und dann auf die kurze Ecke abschließt. Solche Situationen hast du dir erhofft. So, und am Ende haben wir aber viel zu viel mit langen Bällen agiert und hatten dann aber die Waffe, die du bei langen Bällen eigentlich brauchtest, die hatten wir nicht mehr auf dem Platz, weil du dann zum Schluss einen Thilo Töpke noch hättest brauchen können. Hm. Die Tiefe, die Lobinger braucht, hast du nicht gehabt. Das Kombinationsspiel, was Lobinger auch gut kann, hast du nicht gehabt.
Ich las ein paar Mal den Kritikpunkt der falschen Treue zur Siegermannschaft. Wie stehst du dazu?
Falsche Treue, also weil Töpken gespielt hat. Wir haben da auch diskutiert Sonntag. Ich war sicher, dass Lobinger spielen wird.
Ich auch.
Und am Ende hat mir in dem Spiel Töpken besser gefallen. Aber das lag auch daran, dass Töpken in einer Zeit gespielt hat, in der wir besser gespielt haben.
Richtig, da war noch Zeit, wie du schon gesagt hast.
So, da war noch Zeit. Erste Halbzeit war das strukturiert. Da haben wir uns was erarbeitet. Töpken hat zwei Dinge auf dem Fuß gehabt. Den ersten, den er versucht irgendwie mit so einem Halblupfer irgendwie. Den zweiten, den er schön das lange Eck drückt, hat seine Situation gehabt. So, aber in der zweiten Halbzeit, bis auf dieses eine Foul, was Lobinger an den Torwart begeht, hat Lobinger keine gefährlichen Situationen mehr gehabt. Klar, er hat Luftzweikämpfe verloren, das sind dann die Dinge, die ich gerade meinte. Stefan hat in der Sendung gesagt, er möchte am Ende, wenn es kurz auf knapp steht, wenn es wirklich um so lange Bälle nochmal geht, dann will er Töpken sehen. Und ich kann den Gedanken nachvollziehen, dass wenn ungeordnet Bälle nach vorne kommen, dass du mit Töpken dann jemanden hast, der die Bälle besser festmacht. Denn auch da habe ich mit Tiger drüber gesprochen. Tiger ist jetzt kein Wandspieler, der nur lange Bälle möchte.
Mhm. Das sieht man ja auch. Das finde ich genauso. Töpken ist für mich jemand, der als Leuchtturm, der ist ein richtiger Staubsauger da vorne. Das hat mir gegen Cottbus imponiert und ich habe auch die letzten Spiele absolut verstanden, warum er gespielt hat, natürlich.
Aber was ist dann deine Kritik an der ersten Elf jetzt in Aue?
Mir ging es nur um die Frage, wie du dazu stehst. Weil tatsächlich ist bei mir
so, keine Kritik.
Ich habe die Kritik gehört und würde gerne mal deine Meinung dazu wissen.
Ja. Grundsätzlich habe ich mich
nur gewundert, dass Lobinger nicht spielt. Auf der anderen Seite fand ich aber auch, dass Töpken sich das erarbeitet hat und das jetzt rückwirkend genau auf dieser These oder auf diesem Take, das du hast, nämlich die Zeit, die ruhig gespielt wurde und der Zeitdruck noch nicht im Nacken hing, die hätte ich mir wahrscheinlich lieber mit einem Lobinger gewünscht als mit einem Töpken, weil dann hätten, wie du ja auch schon richtig gesagt hast, vielleicht auch das ein oder andere mehr spielerische Moment vielleicht noch eingestreut werden können.
Das weiß ich gar nicht, weil Töpken macht das auch mit dem Ball am Fuß gut. Dass er entgegengeht, das Tor, war das zu Hause gegen, weiß nicht, war das, das dieses One-Touch-Tor, war das Cottbus?
Ich glaube ja, genau.
So, da kommt Töpken raus und spielt oder aus der lässt sich fallen und spielt den Ball One Touch außen auf Krüger. So, das sind Situationen, die kann auch Töpken. Deswegen bin ich gar nicht, ich würde auch gar nicht sagen, Töpken ist der schlechte oder ist ein schlechter Fußballer.
Wollte ich damit oder gar nicht sagen. Oder, ich finde, Lobinger ist immer ein bisschen die feinere Klinge, würde ich schon sagen.
Das kann sein, ja. Also wie gesagt, du kannst in dem Moment beides machen.
Richtig. Also deswegen möchte ich das nicht als Kritik verstanden wissen in der Aufstellung, also auf die Aufstellung bezogen. Ich bin überhaupt nicht sauer oder fand jetzt irgendeinen großen Fehler. Ich war natürlich frustriert nach der Niederlage, weil ich fand schon, dass ich mir gewünscht hätte, dass wir mehr darauf eingestellt wären, dass wir dieses Spiel den Ball haben und dass wir mehr machen müssen, als zu reagieren. Ich weiß nicht, wie man das in der Trainingswoche dann einbringt, wie man das unterbringen will und ob man sagt, ich kann, oder ob man das machen sollte, nochmal einen Flow zu verändern, sondern zu gucken, mit dem Flow, den wir jetzt haben, versuchen wir jeden Gegner niederzuringen. Am Ende dieses Spiels muss man ja auch einfach nur sagen, haben ja nur diese ein, zwei, drei guten Situationen mal, die wirklich zwingend waren, gefehlt, wo mal einer reinkullert. Das hat ja, wir hatten dieses Glück, dieses Drittliga-Glück, das hatten wir sehr häufig diese Saison. oder häufiger. Wir konnten mal ein Spiel auf unsere Seite ziehen. Das fehlte jetzt einfach. Was wäre denn gewesen? Die Auer hätten niemals dieses Zeitspiel betrieben und die Auer hätten niemals dieses Spiel so in ihrer Art und Weise aufziehen können, wenn da irgendwann in einer dieser Halbchancen mal ein Türchen bei rumgekommen wäre. Das ist natürlich die Regel für jedes Spiel. Aber gerade in diesem Spiel geht es darum, dann zu sagen, da kannst der Mannschaft da im Prinzip gar keinen großen Vorwurf machen. Einfach, weil wenn da einer reingekullert wäre, dann wäre die Dynamik ganz anders gewesen. Und dann wäre da sicherlich auch noch ganz andere Möglichkeit gewesen, das anders zu gestalten.
Also A, mache ich der Mannschaft überhaupt und dem Trainerteam überhaupt keinen Vorwurf für das, was in den ersten 60 Minuten passiert ist. Und ich mache auch nur bedingten Vorwurf für die letzte halbe Stunde, weil das menschlich ist, was da passiert. So, am Ende ist es das, was du sagst. Wenn du ein Tor erzielst, dann öffnest du das Spiel. Dann öffnest du auch die Reihen von Aue. So, wenn du relativ früh 1-0 in Führung gehst, vor der Halbzeit, weiß nicht, der Kopfball von Bitter. So, wenn du da in Führung gehst, dann ist das ein ganz anderes Spiel in der zweiten Halbzeit. Oder wenn du hast gesagt, dieses erzwungene Glück. So, wenn der Schuss von Schlicke reingeht in der zweiten Halbzeit aus der Standardsituation, dann gewinnst du das Spiel. Dann reden wir da gar nicht drüber. Dann hast du das erzwungen, weil du alles wolltest und hast alles bekommen. Wir wollten alles und wir haben es nicht bekommen, weil wir diese Leichtigkeit am Ende verloren haben und weil wir dieses Pech hatten oder dieses fehlende Glück in den Abschlusssituationen. Der Schuss von Töpken, der eiert auch um Pfosten rum.
Ne? Absolut.
Also am Ende ärgerlich, aber menschlich.
Was nimmst du denn mit aus diesem Spiel? Mit welchem Gefühl bist du in dieses Wochenende erstmal gegangen?
Ich weiß nicht, wie geht's euch, Leute? Die letzten Wochen sind nur noch Handy hier, Gespräche da. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Was machen wir damit? Dann kommt die ganze organisatorische Situation.
Kommen wir gleich noch zu.
Mach mich nicht fertig. Ja. Und wenn wir gleich noch kommen, dann lass ich das mal
kommen
weg.
Kommen wir gleich noch zu.
Also ich habe mir das Spiel angeguckt. Cottbus gegen Wiesbaden. Und
ich bin dafür sogar in die Kneipe gegangen. Ich bin dazu in den Bürgerhof gegangen, meine Stammkneipe, und habe mir die Konferenz da mit meinem Vater angeguckt.
Ich habe nicht Konferenz geguckt. Essen war mir egal, weil in dem Moment, wo Essen gewinnt, sind es immer noch 6 Tore, glaube ich.
Ich glaube, 17-11 ist die Tordifferenz. Ja, ich glaube so.
Ja, und nee, ich habe mir Cottbus angeguckt. Und eine Sache müssen wir auch mal sagen. Das war jetzt kein Glanzstück von Cottbus. Und das Ding kann auch in die andere Richtung fallen.
Aber es ist genau das, was Cottbus diese Saison ausmacht.
Und ja, diesmal nein. Ja, von mir aus. Haben wir auch oft gehabt. Sorry, das haben wir auch oft gehabt. Dass
das
wir
sind mentale Monster, Michael.
Ja, wir doch auch. Wir doch auch. Wir haben in der letzten Minute gegen Verl, gegen Ulm, was haben wir für Spiele gedreht? In Unterzahl und gegen eine grandiose Verler Mannschaft auswärts. So, es sind die kleinen Momente. Schlicke macht das Ding rein, wir gewinnen in Aue. Der Schiedsrichter pfeift in Cottbus berechtigterweise Elfmeter für Wiesbaden und Cottbus gewinnt das Spiel nicht. Dann stehen wir hier und reden ganz anders. Und wenn ich Klaus-Dieter Wollitz wäre, dann würde ich jetzt nichts mehr sagen. Der kann froh sein, dass Klaus-Dieter Wollitz nicht Trainer von Wiesbaden ist. Weil dann hätte er nämlich gesagt, der Schiedsrichter macht den Aufstieg kaputt. Ich will das nicht sagen. Nochmal, Cottbus hat es am Ende verdient, gewonnen gegen Wiesbaden. Ja, waren schlau, haben mit Sierci am Ende das Ding gemacht, gegen einen echt schlechten Torwart, muss man auch sagen. Also der Torwart von Wiesbaden, ich glaube ich auch gar nicht der Stammtorwart.
Doch, ich glaube schon, oder? War das nicht Stritzel im Tor? Ist doch der Stammtorwart, oder?
Ja, kann sein, aber auf jeden Fall echt einen schlechten Tag gehabt, ganz unsicher gewirkt. So, das sind die Dinge, die dann dazu führen, dass Cottbus dieses Spiel gewinnt und wir gewinnen dieses Spiel halt nicht. Am Ende, jetzt ist alles offen und jetzt reden wir davon. Unabhängig von dem Ausgang in Aue habe ich Dinge gesagt, zu denen ich immer noch stehe. Ich glaube nicht, dass Cottbus in Regensburg gewinnt.
Okay.
Jetzt haben sie in Mannheim verloren, kriegt das Ganze so ein bisschen noch einen Kratzer.
Ja, okay. So. Wirkt so ein bisschen so, als wäre Regensburg schon in der Sommerpause.
Nee, aber die haben nochmal neuer Trainer, die bauen schon auf für die neue Saison. Ich will doch einfach nur sagen, dass ich alle Szenarien irgendwo für mich durchdenke. Und vor den letzten beiden Spielen habe ich gedacht, wir gewinnen Aue und Cottbus gewinnt gegen Wiesbaden. Und am Ende kommt es darauf an, wie spielen beide das letzte Spiel. Und da war mir eigentlich klar, dass wir gegen Köln bessere Chancen haben auf dem Papier als Cottbus in Regensburg. So, und warum soll sich das geändert haben? Warum soll Regensburg nicht zu Hause das Ding gewinnen oder ein Unentschieden holen? Was dann passiert, können wir gleich mal auch aufmachen.
Wir sollten nämlich direkt auch mal so ein bisschen auf den nächsten Gegner gucken. Das möchte ich aber verbinden mit Fanpost. Schon vor 2 Wochen hatte mal Nicole, das lese ich mir natürlich auch immer durch, bei Spotify mal in die Kommentare geschrieben, lieben Dank dafür. Und so ein bisschen kritisiert, dass wir sehr lange immer über den letzten Gegner sprechen. Damals haben wir, glaube ich, über das Aachen-Spiel noch sehr lange gesprochen, aber relativ wenig über das Cottbus-Spiel. Das hat,
dann fand sie noch nie Pottbolzer geguckt, da reden wir nur über das letzte Spiel.
Ja, aber wie gesagt, es war ein wichtiger Einwand und ich möchte das auch nochmal kundtun. Deswegen, wir versuchen da auch noch so ein bisschen, ne, das letzte Spiel jetzt ist ja auch sehr, sehr wichtig und auch die Konstellation, deswegen sollten wir da jetzt auf jeden Fall reingehen.
Ich glaube,
und
jetzt interessiert es auch mehr denn je die Leute, was passiert jetzt am kommenden Wochenende.
Ganz genau, aber Fanpost, habe ich auch noch was für dich. Der Ferler schreibt immer bei uns drunter und schrieb diesmal zu der letzten Sendung: unterhaltsame, fehlerfreie Sendung. Vielen lieben Dank, das ist der Ritterschlag, den ich gebraucht habe, auf jeden Fall.
Der wohnt bei mir.
Danke euch beiden. Wenn nächste Woche Michael Höfgen zu Gast ist, grüße ihn bitte sehr herzlich von mir. Immerhin hat er mich zu meinem Namen inspiriert, schreibt er. Ja. Also, das sei damit überbracht.
Kennst du die Geschichte?
Nein, tatsächlich nicht. Mach bitte die Kurzfassung.
Okay, ganz kurz, ungefiltert in Ferl.
Ja.
Es ist ein Ferler Fan, springt rein und macht ein Kompliment nach dem anderen meiner Freundin gegenüber, die Kamera gehalten hat. So, aber die Kamerafrau, die ist top. So, und irgendwann hat sich das verselbstständigt und inzwischen wohnt der bei mir. Also das ist der Running Gag bei uns in der Sendung. Der wohnt bei mir, der geht mit dem Hund raus. So, wenn ich mal keine Zeit habe, geht er mit meiner Freundin was trinken. Der Ferler ist inzwischen bei mir eingezogen und das ist der Running Gag bei uns in der Sendung und deswegen hat er sich so genannt wahrscheinlich.
Lieben Gruß, dann guck mal, dass ordentlich was im Kühlschrank ist, wenn Michael gleich nach Hause kommt, ne? Und alles Weitere regelt ihr dann schon. Und Thorsten Krom hatte damals auch noch geschrieben, und das war ist mir auch peinlich, liebe NRZ-Kollegen, mit Torverhältnis habt ihr es nicht so, oder? Um Cottbus im Moment zu überholen, fehlen uns 3 Tore. Das war damals so, weil ich glaube, wir haben dann im Streifendienst sogar darüber geredet, dass Wollitz sich ja über Retzlaff aufgeregt hat, weil der irgendwie die Tordifferenz nicht richtig eingeordnet hat. Was selbst meinem großen Vorbild Dirk Retzlaff ja mal passieren kann. Und das ist übrigens komplett ernst gemeint. Und dementsprechend haben wir das dann aber auch irgendwie im Streifendienst dann auch nochmal falsch reproduziert. Lieber Thorsten, vielen lieben Dank. Ja, wie wir bei der NLZ, wie gesagt, schreiben ist okay.
Reden
geht gerade auch noch Mathe. Ja, aber vielen lieben Dank natürlich für den Hinweis.
Aber vielleicht gehen wir gleich noch drauf ein. Wann 3 Tore fehlen.
Genau.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Denn jetzt zum Spiel gegen die Viktoria. Das Hinspiel war kurz vor Weihnachten. Danach gab es euer Pottbolzer speziell, das war doch danach, ne? Kurz nach dem Spiel, ne? Da hattet ihr dann auch bei Pottbolzer
in
Rheinhausen auf der Bühne. Hattet ihr dann
Ende
auch
Dezember.
Noch? Genau. Das letzte Spiel war davor und da wurde schon so rumgewitzt von wegen Lobinger, wäre das nicht einer? Da war doch schon klar, dass irgendwie, da wussten doch schon Leute, dass der kommt, oder?
Tatsächlich nicht. Ach, also krass. Es saß der damalige Sportdirektor von Viktoria Köln, Küsters, saß bei uns auf der Bühne. Straßburger saß bei uns auf der Bühne. Und Stefan und ich wurden 1000-fach gefragt, ja, ihr wusstet das doch schon.
Ja, eben, weil
nein, es wusste
klar,
keiner.
Der letzte Gegner war damals Viktoria, deswegen war das präsent. Aber das Thema Lobinger war da schon da. Und der war halt.
Ich habe ihn bei uns in der Sendung gefragt. Letztens, als er bei uns war, habe gefragt, hör mal, wusstest du denn am 23.12. schon, dass du zu uns gehst? Sagt er, nee.
Krass.
Ja, und entschieden hat er sich übrigens aufgrund des Hinspiels, ne? Hat er auch bei uns gedroppt. Er hat sich aufgrund des Hinspiels letztendlich für den MSV entschieden, wegen der Wucht, die wir da mit nach Köln gebracht haben.
Ich liebe es einfach, dass wir 1 Million Sidequests hier immer wieder aufmachen müssen. Aber ich muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Deswegen, Hinrundenspiel, ich erinnere mich an ein ziemlich lames Spiel irgendwie, 0-0.
Lass uns auf den letzten Spieltag gehen.
Ne, wir gehen drauf. Ich möchte aber so ein bisschen reingehen, weil letzter Spieltag, da hat die Viktoria zu Hause gegen Aachen 0-3 verloren. Die Viktoria ist auf dem 11. Platz, haben 50 Punkte. In der Rückrundentabelle sind sie 11. In der Hinrundentabelle waren sie 12. Also konstant. Sie waren mal in der Hinrunde, sah es mal ganz gut aus, irgendwie ein Stück weit, ne? Auch noch mit Lobinger. Dann jetzt in der Rückrunde irgendwie mit wenig Ambition. Wenn ich aber so ein bisschen in die Historie zurückgucke, ein Ergebnis sticht mir da ins Auge. Und das macht mir so ein bisschen Sorge. Die haben nämlich in Rostock 3-2 gewonnen. Tatsächlich. Klar, jetzt kann man sagen, Rostock, die sind eine Wundertüte, auch bis zum Schluss. Aber Wir sollten schon gewarnt sein vor dieser Viktoria, oder nicht, Herr Höfgen?
Ja, du musst vor jedem Gegner gewarnt. Nein, ja, sorry. Bing! So, aber sorry, was hat das Ergebnis von Viktoria Köln in Rostock mit diesem letzten Spieltag zu tun? Was hat unser Ergebnis in Rostock damit zu tun, was Viktoria da gespielt hat?
Ich finde nur, dass man in Rostock zu gewinnen, das schaffen haben wir diese Saison nicht geschafft.
Wir nicht, aber andere schon.
Ne? Und ganz ehrlich, ich finde das...
Hast du noch?
Und sie haben auch in Ulm gewonnen, tatsächlich. Also nur mal so.
Kannst du mal eine Auswärtsklatsche von Köln eben raussuchen?
Eine Auswärtsklatsche gibt's gar nicht so krass. Also eine Auswärtsklatsche, sie haben in Ferl 2-0 verloren. Sie haben gegen direkten Konkurrenten von uns haben sie verloren alle. Außer gegen damals noch Rostock halt.
Das heißt, sie haben gegen jeden da oben auswärts verloren?
Auswärts haben sie gegen Ferl verloren. Auswärts haben sie... Ich kann das jetzt die ganze Historie nicht zurück...
Diese ganze Statistik spielt für dieses Spiel überhaupt keine Rolle.
Was für eine Viktoria kriegen wir denn dann jetzt am Wochenende? Das ist ja, glaube ich, erst, worauf ich hinaus will. Dass ich
also
halt sage,
kein Aue. Wir kriegen keinen Mauer-Viktoria.
Wie schätzt du das denn ein? Ich kann das total schlecht einschätzen. Die sind so im Nichts. Aue war jetzt, die hätten auch sagen können, ist ja egal. Die haben so gespielt, als ging es für die selbst um den Aufstieg. Hat Viktoria jetzt, schätzt du, kommt da so eine Viktoria, die richtig Bock hat, uns in die Suppe zu spucken?
Nee, aber die richtig Bock hat, vor der Kulisse zu spielen. So, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass die Bock haben, sich auch nochmal selber vor der Kulisse einen guten Saisonabschluss zu machen. Das glaube ich schon. Deswegen sind solche Spiele immer extrem gefährlich. So, und das hat nichts mit dem Rostock-Ergebnis von Köln zu tun. Das hat eher was damit zu tun. Ich habe es in der Sendung auch sehr, sehr häufig gesagt. Warum gewinnt Borussia Dortmund zu Hause gegen Mainz 05 nicht? Die müssen nur noch gegen Mainz gewinnen, für die es um gar nichts mehr geht. Und dann sind die Deutscher Meister. Das sind solche Spiele. Und das ist auch das, was in der letzten halben Stunde in Aue passiert ist. Das sind die Situationen, die das gefährlich machen. Der Gegner spielt frei auf. Der Gegner will zum Abschluss nochmal ein schönes Spiel vor einer geilen Kulisse machen. Will nochmal selber glänzen. Will sich da in den Rausch spielen vielleicht, wenn sie die Atmosphäre aufsaugen. Und wir haben im schlechtesten Fall im Kopf, wir müssen. So, und das müssen wir abschütteln. Wir müssen den Spaß, den wir vorher hatten, den Spaß am Knickern, den müssen wir von Anfang an aufs Feld bringen. Wir haben Zeit ohne Ende. Wir haben eine Masse an Fans hinter uns. Das kann in genau die richtige Richtung gehen, wenn du deinen freien Fußball auf den Platz bringst. Und das ist eng damit verbunden, wie früh fällt vielleicht ein Tor.
Was wünschst du dir denn für eine Marschrichtung des MSV? Was für ein MSV möchtest du sehen? Und was wäre so ein Key zum Sieg jetzt am Wochenende? Einfach mal weg von den Tugenden, die du jetzt gerade angesprochen hast, sondern eher tatsächlich sportlicher Natur.
Kombinationsspiel mit nicht ausrechenbaren Positionsspiel. So. Das heißt, ein Ball, der übers Zentrum flach reingespielt wird, zum Beispiel auf einen entgegenkommenden Mittelstürmer, der klatsch nach außen gespielt wird, ein Doppelpass im Halbraum, Tiefe. Das sind also die Situationen, die wir in den letzten Wochen sehr häufig hatten, weil wir da Bock drauf hatten. Immer wenn wir mit zwei Stürmern, in Anführungsstrichen zwei Stürmern gespielt haben, also mit zwei Leuten, die wie einen Neuen denken, Lobinger, Krüger oder Töpken-Krüger, dass immer wieder einer auf die Seite gehen konnte, weil immer noch ein Zweiter irgendwo das Zentrum besetzt hat. Das sind so die Sachen, du wirst mehr Räume kriegen als gegen Aue. Das ist auch nicht schwer. So, da war fast gar kein Raum da.
Und könnte es doch aber auch sein, dass die genauso Beton anrühren, oder?
Haben sie das so häufig getan?
Nein, aber bei Aue war ich jetzt... Aue hat es jetzt auch nicht so häufig geschafft, die Null zu halten.
Aue hat bei uns schon mehr im Hinspiel. Ich kann mich erinnern, ich habe nach dem Hinspiel ungefiltert mit Markus Krebs gemacht. Und der hat gesagt, so wie die gespielt haben, haben die auch keine Konsonanten verdient. So, das ist mir im Hinterkopf geblieben. Und das gilt ja nicht für Viktoria Köln. So, deswegen ist es ein ganz anderes Spiel. Es ist per se schon mal ein anderes Spiel, weil wir zu Hause spielen. Ja, weil wir zu Hause eine ganz andere Wucht haben, weil die Mannschaft von Anfang an ein ganz anderes Selbstverständnis hat und nicht irgendwie Angst, dass irgendwas passiert, sondern einfach Mut. So, und Mut und Lust. Und dann die Fähigkeiten, die wir haben. Wir haben mit Feed einen geilen Fußballer. Wir haben mit Noss einen geilen Fußballer, der vielleicht später dann reinkommt. Wir haben mit Krüger einen sehr, sehr guten Fußballer. Wir haben mit Kota einen super Fußballer. Und dann kommen noch Leute von der Bank. Du hast mit Bulic jemanden, der hinten zumacht, wenn er dann im Zentrum spielen darf. Das war auch so eine Geschichte, die in Aue dann das ganze Ding so ein bisschen auseinandergewürfelt hat, dass wir hinten ein Problem hatten, dass Bulic plötzlich rechter Innenverteidiger in der Dreierkette spielen musste. All diese Sachen. Ne, wenn alle fit sind, ich hoffe, Bitter ist wieder komplett fit, dass er spielen kann. Fleckstein ist wieder dabei, wenn wir mit der gewohnten, welcher auch immer das sein wird, Dreierkette spielen und dann mit Bulic davor und mit Fied daneben, dann hast du diese Struktur wieder. Und dann hast du wieder diese Möglichkeit, dieses Fußballspiel, was wir in den letzten Wochen an den Tag gelegt hatten, vor allem zu Hause, das hast du hoffentlich wieder. Und dann echt habt Bock zu kicken. Wenn ihr Bock habt zu kicken, dann gewinnt ihr dieses Spiel. Dann macht ihr in den ersten 20 Minuten das 1-0 und dann läuft der Hase.
Was würdest du dir für eine Dreierkette denn jetzt wünschen, jetzt wo wir so ein bisschen die Qual der Wahl haben am Wochenende?
Ist mir egal.
Ist dir egal?
Ja.
Wie hat dir Ali Hahn jetzt gefallen gegen Aue?
Hat rechte Seite gespielt. Darfst du nicht vergleichen. Ali hat einen unglaublich guten linken Fuß, was den Spielaufbau betrifft. Ich weiß nicht, wie viele Assists der schon auf Susek geschlagen hat in der ersten Saisonhälfte, wo dann, also ich glaube, Susek verdankt die Hälfte seiner Scorer und Tore Ali Hahn. Hat jetzt auf der rechten Seite gespielt und du hast irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, der wollte immer nach links irgendwie, um das Spiel zu eröffnen. Da war aber dann jemand. So, wir haben ja im Aufbau spielen wir immer mit zwei Innenverteidigern. Wir haben ja im Aufbau nur eine Zweier-Positionierung, weil Bitter dann eben auf seine ursprüngliche Außenposition rückt. Das heißt, du hast dann zwei Linksfüße gehabt. Links Schlicke und rechts Ali Hahn den nächsten Linksfuß. Das heißt, du hast so ein Aufbauspiel. Deswegen ging auch alles über links. Vielleicht nicht nur deswegen, aber in Aue ging sehr, sehr, sehr viel über links. So, hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir im Aufbau zwei Linksfüße hatten. Ne? Die Antwort auf deine Frage, wenn wir mit Fleckstein und mit Bitter spielen können, dann ist es mir egal. Ich wünsche mir, weil ich glaube, die gesamte Situation, die der MSV in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, liegt sehr, sehr stark an Persönlichkeiten, an einer guten Hierarchie, an empathischen Leuten, ob auf der Trainerposition mit Dietmar Hirsch oder in der Mannschaft mit Ali Hahn, Jan Joschkun und so weiter. Ich glaube, diese Empathie, dieses Spüren von Stimmungen, von Emotionen, sehr, sehr wichtig für die Dynamik, für die positive Dynamik dieses Vereins in den letzten zwei Jahren. Deswegen würde ich mir wünschen, dass Ali Hahn spielt, hätte aber überhaupt kein Problem, wenn Schlicke spielt, weil er einen guten Job gemacht hat.
Gehe ich komplett mit. Ich glaube, da können wir uns beide drauf einigen. Jetzt müssen wir so ein bisschen drauf kommen, so wirklich einzeln auf den Gegner nochmal einzugehen, ist wirklich, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Wir müssen sehr auf uns gucken und dann auch so ein bisschen ins Rechnen kommen. Das ist dann das nächste Thema.
Ich kann dir alles vorrechnen, ich weiß alles.
Es ist jetzt für den geneigten MSV-Fan im Moment wirklich nicht einfach. Denn wir haben folgende Situation. Erstmal, wie muss der Samstag ausgehen, damit wir aufsteigen? Dafür müsste Cottbus verlieren und Essen müsste...
Also wir müssen erstmal gewinnen.
So, also wir müssen
bei allen Situationen steht ein Sieg von uns.
So. So, wenn wir noch direkt aufsteigen wollen, dann müsste Cottbus verlieren, nicht wahr?
Nein.
Dann müsste Cottbus unentschieden spielen und wir müssten hoch gewinnen.
Ja.
Aber relativ hoch, ne?
Ja.
Fast unrealistisch hoch.
Ne? Weiß ich nicht. Also Beispiel: Wir gewinnen, Cottbus verliert, dann ist es wurscht.
Genau.
Dann reicht ein 1-0.
So.
Wir gewinnen und Cottbus spielt unentschieden. Dann brauchen wir 4 Tore oder 6-3 bei einem 0-0.
Mhm.
Also, wenn Cottbus 0-0 spielt und wir gewinnen 6-3, nochmal, ich habe Sonntag auch schon mal gerechnet, das ist nicht etwas, was ich erwarte. Schreibt in die Kommentare, hört doch mal auf, mit solchen Dingen passiert sowieso nicht. Wir rechnen euch das gerade vor. Das bedeutet, es ist eine reine Mathematik. Das ist nicht das, was Tim und ich gerade vermuten, was passiert. Aber
danke.
Reines Rechenbeispiel.
Danke.
Wenn Cottbus 0-0 spielt und wir gewinnen 6-3, dann sind wir Punkt- und Torgleich. Wir haben aber dann, also wirklich torgleich, gleiche geschossene Tore, gleiche Kassier, komplett gleich. So, dann haben wir aber 3-2 in Cottbus verloren und die haben 2-1 bei uns verloren. Okay. Das heißt, wir haben bei der Auswärtsniederlage in Cottbus mehr Tore geschossen. Verstehst du?
Ja.
So, das heißt, da wäre dann der erste Step, Duisburg ist vor Cottbus. So, gewinnen wir mit
geschossene Tore und Tordifferenz, das ist ja der dritte
Step. Wenn alles gleich ist und dann direkter Vergleich und im direkten Vergleich sind wir auch gleich und da zählt dann die auswärts geschossenen Tore.
Was ist, wenn wir
4-0 gewinnen?
Wenn wir hoch gewinnen, im letzten Fall, aber der doch realistischste Fall ist ja die Relegation für uns.
Korrekt.
Wie sieht das aus? Wie können wir das noch verpassen? Das ist ja im Prinzip so, der MSV
Ist ganz einfach.
Ne, verliert.
Ja, oder unentschieden.
Und unentschieden und Essen gewinnt.
Ja.
Ne? Genau. Das heißt, im Prinzip alles auf Rot, auf Blau-Weiß.
Wir müssen gewinnen.
Alles auf Blau-Weiß.
So, wir müssen gewinnen und wenn nicht irgendwelche ganz verrückten Dinge in Ulm passieren, ich glaube, dann müsste, wenn wir gewinnen, müsste Essen 8-0 in Ulm gewinnen. Dann ist bei einem Sieg die Relegation sicher.
Müsste Essen, wenn wir, ich glaube, mit dem 7-0 wäre Essen in der Tordifferenz gleich. Und die haben mehr geschossene Tore.
Jetzt gucke ich mal.
Ich glaube, aber das, Micha, das ist doch alles
so, Quatsch. Es sind sechs Tore
das
und
heißt,
Essen hat mehr geschossen.
Ja.
Das heißt, wenn sie 7-0 gewinnen bei einem 1-0 von uns, sind sie an uns vorbei.
Okay, ja. Machen wir es nochmal kurz. Wir gewinnen, Cottbus gewinnt, wir gehen in die Relegation. Es sei denn, Essen gewinnt extrem hoch. Wir spielen unentschieden, Cottbus gewinnt, Essen gewinnt, wir sind raus.
Dann sind wir vielleicht sogar Fünfter, weiß ich nicht
wenn
genau,
Rostock irgendwie
gewinnt. Aber wir sind auf jeden Fall maximal Vierter dann.
Ja, und über eine Niederlage brauchen wir gar nicht zu sprechen.
Ja.
Das heißt, Sieg und nicht irgendwas komplett Utopisches passiert und wir sind auf jeden Fall in der Relegation dabei. Das haben wir damit jetzt irgendwie abgehakt. Okay, ne?
Was,
Quintessenz gewinnen. Dann kommen wir jetzt in die Relegation.
Warte mal kurz.
Ja.
Bevor wir in die Relegation gehen, kannst du mir mal ganz kurz sagen, was du für am wahrscheinlichsten hältst?
Wir gehen in die Relegation.
Weil was passiert? Wir gewinnen, die anderen auch?
Wir gewinnen und die anderen auch.
Okay. So, dann gehen wir in die Relegation. Was passiert da? Fragst du mich jetzt wahrscheinlich, ne?
Ja, ich kann auch... frag mich doch. Frag mich einfach. Was passiert in der Relegation? Erstens geht's ja terminlich, da möchte ich drauf zu sprechen kommen, ja dann darum, dass wir eigentlich ein Date hätten am 23. zum Niederrhein-Pokalfinale gegen St. Tönis. Das würde dann aber nicht funktionieren. Ich habe mir die Termine aber natürlich...
22. und 26.
Danke, Herr Höfgen. Ich habe sie mir nochmal aufgeschrieben. Mein Löchel ist gelegen. Genau. Freitag, der 22. Mai.
Heimspiel,
20:30 Uhr. Rückspiel, Dienstag, 26. Mai, 20:30 Uhr. Das wäre dann in Bielefeld, Braunschweig oder doch Düsseldorf. Und dann wäre dann der
Niederrhein-Pokal
am Donnerstag, den 28. Also das ist ja auch für jeden terminlich ein absolutes, also beschissener also, geht's nicht.
Ich bin selbstständig. So, und ich kann nicht einfach mal irgendwie eine Woche Urlaub einreichen, um alle Eventualitäten, kann ich nicht. Ich muss schieben und dann, ich habe schon so viele Leute angetickert, ey, ich kann dir noch nicht sagen, ob ich dich brauche, aber könntest du, falls ich dich brauche, das und das und das. Da geht's um Babysitten, da geht's um Arbeit, da geht's um so viel. So, und dann weißt du auch noch gar nicht, wie viel brauchst du eigentlich? Weil, wo fährst du denn hin in der Relegation am 26.?
Ja.
Wo fährst du nach Bielefeld? Oder fährst du nach Magdeburg?
Was würdest du dir denn wünschen? Wo würdest du am liebsten hin? Also mit im Sinne von wünschen, wer lägt dem MSV am ehesten?
Greuther Fürth. Aber die werden als 17. direkt runtergehen.
Da gehe ich auch von aus. Wovor hast du am meisten Angst?
Düsseldorf, aber die werden drinbleiben.
Warum hast du vor Düsseldorf am meisten Angst?
Weil die nach dem Trainerwechsel echt bockstark geworden sind.
Der Kader ist auch eigentlich...
Ja, also es ist halt ein Markus-Anfang-Ding, dass die so schlecht waren. Also sorry, Markus-Anfang, ich weiß nicht, warum der nochmal einen Trainerjob bekommen hat, unabhängig von irgendwelchen hier Ausweisgeschichten, Impfdings. Aber nochmal, also Ende hat diese Mannschaft stabilisiert und sie haben...
Fortuna, ja.
Ende hat diese Mannschaft, Fortuna Düsseldorf, stabilisiert? Ja, was habe ich was Falsches gesagt?
Nein, ich wollte nochmal aufgreifen.
Fortuna Düsseldorf.
Ich glaube, nicht jeder weiß, dass Michael Ende da inzwischen, nicht Michael, wie heißt der nicht Michael Ende, der heißt?
Ist Michael Ende nicht ein Autor?
Wie heißt der denn?
Matthias?
Ist egal.
Ende. Ich befasse mich in den letzten Wochen nur noch mit dem MSV. Was weiß denn ich,
Michael Ende hat nicht nur Jim Knopf, Lukas, den Lokomotivführer geschrieben. Nein, er ist auch Trainer von Fortuna Düsseldorf. Wusstet ihr das nicht?
Ja, ist ein Philosoph. Nein, also die haben mir auf Schalke schon gut gefallen, als Schalke aufgestiegen ist. Dann haben die Elversberg zu Hause geschlagen. Und jetzt werden sie in Fürth gewinnen. Das ist meine feste Überzeugung. Und jetzt sage ich dir mal, was passieren wird. Kannst du mal einmal die Tabelle bitte in der zweiten Liga aufmachen? Ja. Ich habe nämlich eine Vermutung.
Sprich sie aus,
mein Handy ist... Also im Moment ist Arminia Bielefeld 16.
Ja, das weiß ich aus dem Kopf.
So, Arminia Bielefeld spielt meines Wissens zu Hause gegen Hertha BSC.
Jetzt brauchst du auch noch den Spieltag.
Nee, aber...
ich glaube, ich schaue für dich nach, die spielen zu Hause gegen Hertha BSC.
So, gehen wir mal davon aus, dass Bielefeld dieses Spiel gewinnt.
Mhm.
So, wer ist 15?
Düsseldorf, ein Punkt mehr, 37.
Düsseldorf gewinnt in Fürth. Wer ist 14?
Braunschweig.
Gewinnt auf Schalke. Wer ist 13?
Dresden.
Verliert nicht, gewinnt gegen Kiel, glaube ich. So, willkommen gut, in Magdeburg. Ich sag Bielefeld oder Magdeburg.
Und wer von den beiden wäre dann lieber?
Bielefeld.
Weil man näher hinkommt, ne?
Ja, vielleicht, weil wir mit mehr Leuten da wären, aber ich glaube auch, ja, weiß ich nicht, da haben wir noch was gut zu machen.
Jo. Ich habe vor beiden Gegnern extrem Angst.
Das steht über allem. Ich will diese Relegation nicht. Und am wenigsten Düsseldorf, die kriegen wir aber auch nicht. Wir haben das Potenzial, jeden zu schlagen, aber du kannst halt da auch gegen jeden verlieren.
Ich habe häufiger jetzt das aufgeschnappt, Leute in der Kneipe und auch privat, die winken ab, wenn es um die Relegation geht. Und ich habe auch ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe selber nur eine Relegation mitgemacht, die älteren Semester unter euch, die haben schon mal eine andere Relegation schon mal mitgemacht, sicherlich.
Würzburg. Irgendwie.
Ich habe nur Würzburg mitgemacht und das war ein Kraftakt, da hinzukommen. Und dann war das eines der enttäuschendsten MSV-Spiele, die ich je gesehen habe.
Darf
das
ich dir
war
Mut so eine
solche Nichtleistung. Aber jetzt warte. Und ganz kurz, weil ich komme gerade rein. Und es ist so krass, dass ich kein gutes Gefühl, nicht nur wegen dieser Würzburg-Geschichte habe, sondern weil ich auch irgendwie die Diskrepanz der Gegner sehe zur dritten Liga. Bielefeld, klar, die kommen aus der dritten Liga letzte Saison. Die sind irgendwie noch am nächsten kadertechnisch vielleicht noch an den Drittligisten dran. Aber Fortuna oder Magdeburg, ey, an einem ganz normalen Tag, plain beide Mannschaften nebeneinander gestellt. Da, in 9 von 10 Fällen schlägt uns Düsseldorf oder Magdeburg. Entschuldigung, da muss ich die Vereinsbrille abnehmen. Also jeder, der das anders sieht, Entschuldigung, nein. Auch auf die Saison betrachtet. Was Düsseldorf fähig ist, haben die gegen Elversberg, die aufsteigen wollen, letztes Wochenende gezeigt. Ja? Und ich habe dann jetzt häufig gehört, dass die Leute sagen, willst du mit dem Kader denn auch überhaupt aufsteigen? Selbst wenn die es irgendwie mit auf den Kopf schaffen.
Einen am anderen machen.
Ja.
Unsere Relegation, die du im Hinterkopf hast, wo Chanturia gegen Leipzig uns in die Relegation holt, da kamen wir von oben und haben eine scheiß Saison hinter uns gehabt. Wir kommen von unten und haben eine Bombensaison hinter uns. Und unser Gegner, wer auch immer, kommt aus einer Misserfolgssaison. So, und wenn du jetzt mal das Beispiel Magdeburg nimmst, die sind jetzt, was habe ich gesagt, 14. Wenn die am letzten Spieltag noch runterrutschen, dann haben die ein ganz anderes Mindset. Und deswegen kannst du dieses Plane nebeneinanderlegen, Kaderstärke, kannst du bei einer Relegation nicht so hoch werten.
Mhm.
Das sind Endspiele. So, warum ist Freiburg im Pokal, Europapokalfinale? So, die sind von der Mannschaft her auch nicht besser als ihre Gegner.
Das stimmt.
So, und nochmal das gleiche Beispiel. Warum verliert Dortmund die Meisterschaft gegen Mainz? So, das sind keine mathematischen, oh, Kaderwert, Transfermarkt.de, so funktioniert das bei diesem Spiel
weiß,
nicht.
Aber
das
ist ich Kopf. Finde, die warum sind so viel besser, wir, dass deren Mind,
ja,
dass das eine kleinere Rolle spielt.
Ja, aber nee, warum haben wir in Aue nicht gewonnen? Die sind abgestiegen, wir können aufsteigen. Das ist Kopf.
Ja, aber die sind nicht so weit auseinander von uns spielerisch, unter Normalbedingungen.
Also, ich glaube an euch.
Ich möchte daran ja auch glauben, aber ich habe einfach ein ganz schlechtes Gefühl. Was mich aber auch so mitträgt, sind viele Leute, die sagen, warum mit diesem Kader aufsteigen? Und das möchte ich auch nochmal klar sagen, das ist nicht unbedingt meine Meinung. Es geht hier nicht darum zu sagen, ich finde diese Mannschaft zu schlecht, aber ich glaube, dass ein Großteil der Mannschaft ausgetauscht werden müsste, wenn wir es doch noch jetzt so gehievt schaffen in die zweite Liga. tatsächlich, weil das ist eine große Diskrepanz tatsächlich.
Also ich verstehe.
Und ich würde mir dann teilweise mehr wünschen, und das ist natürlich ein frommer Wunsch und das ist absolut utopisch, aber ich erwische mich bei dem Gedanken und bitte, liebe Streifendienstler, verzeiht mir, wenn ihr da jetzt auf die Barrikaden geht, dann, aber ich erwische mich bei dem Gedanken, dass ich mir schon wünschen würde, dass es ein bisschen gewachsener geht, noch ein bisschen gewachsener geht. Das, so eine Osnabrück-Saison, die kann man sich nicht wünschen und basteln, ne? Dass das hinten raus ja dann auch einfach auch so passiert, aber wir sind auch schon mal souveräner in die zweite Liga aufgestiegen. Daran erinnern sich viele auch noch. Ne? Und deswegen sagen viele, ja gut, schön und gut, wenn diese Mannschaft dann aufsteigt, aber der Umbruch wäre ein größerer als vielleicht mit einem etwas softeren Umbruch im nächsten Jahr und noch ein bisschen mehr hingleiten zur zweiten Liga. Kannst du das verstehen?
Ist deine Meinung das? Ist deine Meinung auch in die Richtung? Oder gibst du gerade nur Kommentare von Leuten im Internet wieder?
Ich kann die nachvollziehen. Ich glaube schon, dass wir einige Spieler haben, die jetzt schon Zweitliga-Format hätten und dass wir dass der Trainer es an einem guten Tag schafft, auch die Mannschaft komplett zu erreichen und dass wir dann auch nicht chancenlos sind. Ich habe ja auch eine Gruev-Saison in der zweiten Liga gesehen, wo wir abgeschrieben wurden und, glaube ich, Siebter oder sowas wurden. Also dementsprechend, aber ich sehe schon, dass ich sage, also ich habe eher den Wunsch zu sagen, ich wünsche mir in manchen Teilen weniger Stückwerk und ein bisschen mehr Konstanz. Und da hat mir gerade so ein paar Auswärtsauftritte haben mir da ein schlechtes Gefühl gegeben.
Okay, unabhängig davon, wie du darüber denkst oder wie ich darüber denke, würdest du aufgrund solcher Argumente lieber nicht aufsteigen?
Nein.
Dann worüber reden wir? Wir können, sorry,
ich möchte nächste Saison verprügeln.
Ja, warte,
aber wenn es darum geht, stell die Frage weiter. Will ich nächste Saison verprügeln?
Aber dann lass
werden?
Uns doch darüber sprechen, wenn es soweit ist. Pass auf, glaubst du an Energie? So ein bisschen?
Wie meinst du?
Positive Energie aus
ich
dem Stadion.
Cottbus.
Positive Energie. Glaubst du ich rede jetzt nicht von Esoterik und von.
Ja,
so, aber.
Eine gewisse Dynamik.
So,
ja,
an Dynamik. So, und. Leute, lass uns doch diese Dynamik jetzt so, lass uns doch diese Welle reiten. Und es gibt zwei Szenarien. Wenn wir nicht aufsteigen, können wir hinterher drüber sprechen, jetzt aber mal unter Licht betrachtet, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil der Kader noch nicht so weit ist. Wenn wir aufsteigen, können wir immer noch drüber sprechen, okay, was muss mit diesem Kader passieren? Ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Bewegung, die wir da haben? Können wir alles hinterher machen? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Köln. So, ich habe keinen Bock, darüber nachzudenken. Wirklich nicht. Ich bin so auf dieses Spiel. Ich bin so auf die möglichen Relegationsspiele, auf den Niederrhein-Pokal. Ich will alle positiven Gedanken in mir konservieren. Ich bin mutig genug, tief zu fallen. So, lass uns erstmal reiten und dann fallen wir halt runter, aber nicht jetzt schon absteigen vom Pferd.
Was soll ich jetzt noch sagen? Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Du tippst nicht, oder?
Nee.
Ich möchte trotzdem tippen. Ich tippe, wir gewinnen 2-0 gegen Viktoria Köln. Und ja, wenn ich mir einen Gegner in der Relegation wünschen würde, dann wäre es auch Fürth tatsächlich, auch von der Saison betrachtet. Und am wenigsten würde ich mir Fortuna wünschen. Erstens, weil ich gegen Fortuna nicht verkraften würde zu verlieren. Zweitens, weil ich weiß, dann schlafe ich eine ganze Woche lang nicht. Aber ich möchte mit diesen Worten, weil meine Worte sind da zu viel jetzt, ich fand, das war ein sehr schönes Schlusswort und danke, dass du meinen Pessimismus und meine Schwere, die ich in solchen Momenten gerne auch irgendwie immer, die bei mir auch immer wieder hochkommt, so ein bisschen rauswäscht. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, wie ihr dazu steht, wen ihr euch in der Relegation wünschen würdet und was ihr zu unseren Hot Takes haltet. Du möchtest noch was sagen,
bitte. Ja, eine Sache würde ich gerne in eigener Sache sagen. Wir haben, du kannst ja leider nicht dabei sein nach dem Spiel.
Das wird sich noch so ein bisschen entscheiden. Wir hatten ja gesprochen, es geht um das Ungefiltert,
ja,
richtig.
Genau, und da als allererstes mal ein Aufruf von euch. Hängt natürlich so ein bisschen vom Ausgang des Spiels ab. Aber wenn alles so läuft, wie Tim das vermutet und wie ich es auch größtenteils vermute, dass wir das Spiel vielleicht gewinnen, aber in die Relegation gehen, dann werden wir das Ungefiltert eine halbe Stunde nach Abpfiff machen. Mit ganz, ganz vielen Leuten. Zebra FM wird dabei sein, Ride for Zebra Kids wird dabei sein, Freunde, Familie. Es wird Nils Halberscheid dabei sein, dein ehemaliger Kompagnon.
Guck mal, dann ist ja sogar ein bisschen Streifendienst.
Bisschen Streifendienst dabei. Gibt ein paar Leute, die nicht dabei sein können, aber ihr seid alle herzlichst eingeladen, dabei zu sein. Denn wir wollen das auf der Treppe machen, vor dem Haupteingang. Und wir möchten das nicht gerne mit unseren 10, 15 Leuten machen, sondern mit allen. Dass wir dann mit allen Fans, die Bock drauf haben, auf der Treppe stehen und das letzte Ungefilterte der regulären Saison machen.
Ich gucke, ob ich es schaffe. Ich bin nämlich an dem Tag eingesetzt. Sonst kann ich ja manchmal eine Akkreditierung auch nutzen und schaue das Spiel nur. Dann bin ich gerne immer ja Gast, weil ich danach die Hände frei habe. Wir hatten unter den Vorzeichen gesprochen vor dem Spiel gegen Aue tatsächlich. Und hätten wir gegen Aue gewonnen und dann vielleicht jetzt der direkte Aufstieg noch wahrscheinlicher gewesen, wäre ich danach wahrscheinlich mit Feierlichkeiten, Abfilmen etc. zugange gewesen. So ist die Wartehaltung, wenn es so ausgeht, wie wir glauben, ist die Wartehaltung ja natürlich weiter so. Dementsprechend wird keiner feiern, dementsprechend wird er weiter gearbeitet, weiter konzentriert sein. Dementsprechend halte ich es mal offen. Seid überrascht, sei du überrascht. Ich stelle mich dann einfach dazu und winke und freue mich auf jeden Fall. Die ganzen Streifendienst X, wie soll man sagen, ungefiltert Dinge, die gibt's ja auch auf deinem Kanal, beziehungsweise die gibt's ja auch alle nochmal zu sehen. Und auch die von der letzten Woche und von den letzten Wochen, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen schaut da natürlich auch gerne nochmal bei Micha vorbei oder bei den Podbolzern generell. Da werde ich euch natürlich alles in den Shownotes verlinken. So, damit haben wir jetzt, glaube ich, auch bestimmt schon die Stunde voll gemacht, würde ich sagen. Geht auf jeden Fall in die Richtung. Und ansonsten gibt's nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen und hören uns dann nächste Woche, wenn es dann darum geht, wer wird der Gegner in der Relegation oder Aufstieg, Aufstieg. Alles andere lassen wir nicht gelten. In dem Sinne, Micha, Famous Last Words.
Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk, eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.